Man braucht eine starke Position, um mit so Leuten wie Russland zu verhandeln. Aber das ist nicht aussichtslos. Wir müssen da einfach raus, weil es militärisch keine Lösung gibt. Wir haben ja hier ähnlich wie 1914 auch einen Umgang mit Krieg, wo ich mir sage, Vorsicht, 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 unsere Intellektuellen, maßgebende Politiker.
Wie würden Sie darüber denken, wenn jetzt eines Tages der Marschbefehl für Ihren Sohn kommt? Was würde das quasi mit Ihnen machen?
Naja, der Marschbefehl, wenn es um die Verteidigung Deutschlands geht, um den Verfassungsauftrag unserer Streitkräfte, wenn es um die Landes- und Bündnisverteidigung in der Rahmen der NATO geht, dann ist das in Ordnung. Aber alles, was darüber hinausgeht, das trägt kein Vater in Deutschland mit und keine Mutter in Deutschland. Ich sage Ihnen das.
Grüezi wieder an, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns im Podcast. Ein nicht ganz unbekannter Gast, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es ist dies der Brigadegeneral AD Erich Waadt, Publizist seit neuem. Er hat ein hervorragendes, hochinteressantes Buch herausgebracht. Ich halte das kurz in die Kamera. Es heißt Abschreckend oder Erschreckend: Europa ohne Sicherheit. Erich Waadt war zudem, wenn ich richtig informiert bin, von 2006 bis 2013 der Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Herr Waadt, ich begrüße Sie ganz herzlich in diesem Podcast. Erste Frage gleich: Sie schreiben oder überschreiben Ihr Buch Europa ohne Sicherheit. Wie kommen Sie darauf?
Ja, Herr Zeller, die europäische Verteidigungsfähigkeit ist stark verbesserungswürdig und bewegt sich halt so zwischen einem Restbestand an Abschreckungsfähigkeit, die wir aber nur haben durch die USA in der NATO, und einem erschreckenden Zustand. Deswegen der Titel meines Buches: Abschreckend oder erschreckend? Fragezeichen, Europa ohne Sicherheit. Und hier müssen wir uns natürlich einfach neu aufstellen, weil die Welt sich verschoben hat, das Kräfteverhältnis, weil wir den Ukraine-Krieg auf europäischem Boden haben und weil die sicherheitspolitische Lage in Europa brandgefährlich ist.
Wie besorgniserregend ist diese geopolitische Lage für Europa? Wie beunruhigt, besorgt sind Sie?
Also ich bin sehr besorgt. Der Ukraine-Krieg ist eben natürlich ein legitimer Verteidigungskrieg der Ukraine, den wir auch unterstützen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber man muss auch mal sehen, dass er natürlich auch ein Stellvertreterkrieg ist dieser geopolitischen Rivalen USA und Russland. Und dann muss man auch China damit reinbringen, nicht? Und die große Gefahr dieses Krieges ist, dass er eskaliert, dass er sich intensiviert. Das ist genau das, was im Moment läuft. Die militärische Situation ist nicht optimal für die Ukraine, und gleichzeitig fahren doch manche westliche Politiker mit einer regelrechten Kriegshysterie auf, mit einer Sprache, die eigentlich einen sehr starken eskalatorischen Charakter hat und bei gleichzeitiger militärischer Unfähigkeit. Das ist die gefährliche Gemengelage, in der wir sind. Wir brauchen also mehr militärische Stärke sicherlich in Europa und für Europa, aber wir brauchen jetzt auch bezogen auf den Ukraine-Krieg viel mehr Diplomatie und Verhandlungen.
War gerade der Friedensgipfel in der Schweiz auf dem Bürgenstock. Hat dieser Friedensgipfel, diese Konferenz, wo Olaf Scholz übrigens war, wo auch Volodymyr Zelensky war, hat diese Friedenskonferenz Europa sicherer gemacht oder konstatieren Sie das Gegenteil?
Na, ich würde nicht sagen, dass ich will das nicht schlecht reden, auch nicht das Gegenteil sagen. Das war immerhin eine Konferenz, ja, die fast 100 Staaten der Welt zusammenbrachte, nicht unter diesem Thema letztlich, aber doch sehr, sehr stark fokussiert auf Fragen wie Schutz der Nuklearanlagen, Gefangenenaustausch, Getreideabkommen. Also es war im Grunde genommen eine minimalistische Agenda, weil natürlich der globale Süden, die BRICS-Staaten ganz anders ticken, was den Ukraine-Krieg anbelangt. Also man wollte sie aus Schweizer Sicht zusammenbringen. Das ist ja auch ein Stück weit gelungen, und der Kanzler hat ja mit Recht gesagt, wir brauchen natürlich mehr. Es ist ein erster Schritt einer Friedenskonferenz, aber bei den nächsten Schritten muss eben Russland unbedingt dabei sein, weil sonst kriegt man ja keine friedliche Beilegung des Krieges hin. Aber es war sicherlich ein erster Schritt, und die Schweiz hat gezeigt, dass sie eben auch als Ort als neutraler Ort internationaler Konferenzen ein großes Gewicht hat. Das muss man eben sehen, auch mit Blick auf die Neutralitätsdebatte in der Schweiz.
Aus Ungarn hat man unlängst das Votum von Ministerpräsident Orbán gehört, dass sich Europa sukzessive auf den Eintritt in diesen Ukraine-Krieg vorbereitet. Wie oder was vernehmen Sie aus dieser militärischen, ja, quasi Szenerie? Was wissen Sie vielleicht darüber? Bereitet sich Europa darauf vor, aktiv in diesen Ukraine-Krieg einzugreifen?
Ja, die Entwicklung ist schon sehr gefährlich. Ich muss allerdings dazu sagen, unser wichtigster Bündnispartner auch in diesem Konflikt ist, sind natürlich die USA. Für mich ist das auch der Gradmesser, in welche Richtung es geht. Und der amerikanische Präsident hat definitiv nochmal gesagt, vor kurzem, es gibt keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Die Amerikaner haben ein Sicherheitsabkommen, ein bilaterales Sicherheitsabkommen in Apulien abgeschlossen mit der Ukraine, wo auch Klartext geredet wird, bezogen auf die mangelhafte Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine, auf den hohen Grad der Korruption. Und auch dieses Sicherheitsabkommen ist kein Freifahrtschein in die NATO-Mitgliedschaft. Die Amerikaner haben auch ausgeschlossen, weitreichende Waffen einzusetzen in die Tiefe des russischen Hinterlandes, wie es manche europäische, auch deutsche Politiker fordern. Sie haben das sehr stark limitiert, jetzt auch auf die Notlage im Raum Tscharkow und natürlich bezogen auf die Krim. Aber es ist kein Freifahrtschein jetzt, auch das russische Hinterland unter Feuer zu nehmen und damit in einen, naja, früher oder später in einen dritten Weltkrieg zu rutschen. Nicht? Das ist klar limitiert, aber besorgniserregend sind schon Äußerungen europäischer Politiker, die in eine andere Richtung gehen. Und man sieht natürlich auch, dass Europa sehr gespalten ist in dieser Frage. Das hat man ja letztlich auch bei den Europawahlen gesehen. Und man muss jetzt gucken, wie man da einen vernünftigen Kurs fährt, also eine richtige Balance schafft zwischen der militärischen Unterstützung der Ukraine und der Notwendigkeit eines baldigen politischen Prozesses.
Macron hat ja das gesagt. Macron hat quasi mit dem Gedanken gespielt, NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken. Wie würde dieses Szenario aussehen, militärisch, wenn jetzt tatsächlich westliche, europäische NATO-Soldaten intervenieren würden? Was würde das für Europa bedeuten? Können Sie dieses Szenario mal ein bisschen vergegenwärtigen?
Naja, wenn man diesen Vorschlag der Franzosen jetzt ernst nimmt, ich kann ihn nicht ganz ernst nehmen, der da besagt, dass man mit roundabout 60.000 Mann und Bodentruppen da reingehen könnte. Nehmen Sie mal das Beispiel, wenn ein einvernehmlicher Entschluss fiele, Ende des Monats zum Beispiel, das zu tun, dann bräuchten wir 2, 3 Monate weiter, also bis in den Herbst, bis die überhaupt on the ground sind. Also ich denke, das sind Spiele, Gedankenspiele, denen es eben auch an der militärischen Substanz fehlt. Ich halte das für sehr forsch von dem französischen Präsidenten. Er will damit auch so ein bisschen gut machen, dass Frankreich nicht gerade der größte Unterstützer der Ukraine ist. Das muss man auch sehen. Nicht? Er kommt jetzt mit seinen Mirage-Kampfflugzeugen um die Ecke und die Franzosen wollen auch eine Ausbildungsmission auf die Beine stellen in der Ukraine direkt hinter der Front. Das wird wahrscheinlich auch Thema des NATO-Gipfels sein, Anfang Juli in Washington. Vielleicht geht es in die Richtung, aber mit Sicherheit nicht mehr. Auch die Amerikaner haben klar gesagt, wir wollen keine amerikanischen Soldaten on the ground in der Kampfrolle. Nicht? Also das ist sehr stark limitiert. Und die Europäer, die sind militärisch so impotent, dass sie gar keine andere Wahl haben, als zu schauen, wie der wichtigste westliche Bündnispartner darüber denkt. Und Gott sei Dank haben wir die Amerikaner im Bündnis und Gott sei Dank sind die vernünftiger unterwegs, als manche europäische Regierung.
Ist das sozusagen eigentlich ein bisschen das Positive an der ganzen Situation? Sie haben ja gesagt, das sei extrem besorgniserregend. Man fürchtet sich oder man befürchtet vielleicht sogar eine Eskalation. Aber ist das der Lichtblick eigentlich, dass man dosiert, eskaliert, dass da immer noch ein gewissen Funken an Rationalität im Westen erkennbar ist?
Ja, das ist sehr beruhigend. Also wenn ich über den großen Teich schaue, trotz des Wahlkampfes, ich meine, ist es doch, sind es eher moderate Töne. Wenn ich in mein eigenes Land reinschaue, dann haben wir die politisch, wenn man es politisch sieht, doch eine sehr stark radikalisierte politische Mitte. Und die Vernunft, die Moderation, die kommt eher von den Rändern, also von links und von rechts. Das ist für mich ein faszinierendes Phänomen und ich frage mich, woran das wohl liegen mag. Aber das ist vielleicht eher eine soziologische oder psychologische Frage. Ich denke, es ist eben sehr wichtig, dass wir auch innerhalb der NATO jetzt zum 75-jährigen Bestehen auch der NATO, deswegen ist der Gipfel ja auch Anfang Juli in Washington, dass wir uns erinnern, dass die NATO immer auf eine Kombination von militärischer Stärke und Abschreckungsfähigkeit gesetzt hat. Das ist diese sogenannte Hamel-Doktrin. Selbst an den Hochzeiten des Kalten Krieges haben wir uns immer davon leiten lassen. Also Stichwort Kuba-Krise oder Ungarn-Aufstand oder den Einmarsch der Russen damals in die Tschechoslowakei. Es gibt noch andere Beispiele. Und ich glaube, wir sollten uns da wieder rückbesinnen, nicht? Dass wir einfach unsere militärischen Defizite abbauen, unsere militärische Verteidigungsfähigkeit stärken und gleichzeitig aber auch eine Politik des Interessenausgleichs, zum Beispiel mit Russland und sicherlich auch mit China, weiter vorantreiben, weil alles andere ist sinnlos. Wissen Sie, es gibt keine militärische Lösung im Ukraine-Krieg. Man kann auch Russland nicht besiegen militärisch. Das ist illusorisch, weil sie eine Nuklearmacht sind. Und das Kräfteverhältnis ist eindeutig. Und die große Gefahr ist jetzt einfach, die Ukrainer sind dabei, militärisch zu verlieren, wenn ich das als Militärexperte so sage. Es gibt auch zivile Militärexperten, die rechnen mit dem großen Sieg der Ukrainer, aber das fasziniert mich auch ein bisschen in Deutschland, nicht? Dieser Glaube an Wunderwaffen, der scheint ungebrochen zu sein, nicht? Also irgendwo hofft man jetzt auf F-16, früher auf die Leopard 2. Aber man muss eben sehen, Waffensysteme allein verändern die militärische Gesamtlage nicht. Das sind kämpfende Soldaten und Streitkräfte, die letztlich die militärische Entscheidung herbeiführen, so oder so. Aber nicht einzelne Waffensysteme. Das ist einfach teilweise doch eine Diskussion, die voll daneben geht. Und wir brauchen diese neue Balance halt von militärischer Unterstützung und dem baldigen politischen Prozess zur Beendigung dieses Krieges.
Wenn Sie jetzt die Kräfteverhältnisse beschreiben müssen, wie sehen die in ungefähr aus? Sie sagen auch, dass die Ukraine nahe dabei ist oder nahe dran ist, zu verlieren. Wie ist so diese militärische Lage? Wie würden Sie das einschätzen?
Naja, die Ukrainer fahren ja jetzt von den Amerikanern auch vorgegeben, schon seit Monaten eine Hold-and-Build-Strategie. Das heißt, es geht um das Halten der bisherigen Stellungen. Und da haben sie natürlich Mühe. Die Russen haben schon, auch wenn es kleine Erfolge sind, aber es sind Erfolge im Raum Charkow erzielt. Und insgesamt haben wir trotzdem einen Stellungs- und Abnutzungskrieg ersten Grades, nicht? Das heißt, mit unseren Waffenlieferungen können wir die Ukraine ein Stück weit stabilisieren. Ich denke, das ist auf lange Sicht auch möglich. Die Gelder sind ja jetzt auch freigegeben dafür. Sie brauchen vor allen Dingen Artilleriemunition und Flugabwehrwaffen. Das ist der Punkt. Deutschland legt ja auch deswegen sehr viel Wert darauf, dass noch mehr NATO-Länder Patriot-Systeme liefern. Damit kriegen wir nicht die Kriegswende, um Gottes Willen, aber damit können wir letztlich die Frontlinie einigermaßen stabilisieren, nicht? Mehr geht militärisch nicht. Das ist einfach der Punkt. Und weil nicht mehr geht, muss jetzt Politik greifen. Das ist eben im Moment das Thema. Und die Amerikaner sind durch den Wahlkampf halt auch ziemlich lahmgelegt da. Das ist halt das Problem, nicht? Und Donald Trump hat ja schon deutliche Worte gesprochen mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Das will ich jetzt gar nicht wiederholen. Die Russen kalkulieren ein Stück weit damit, dass er Präsident wird und dass das dann im November bereinigt wird in einem Big Deal, nicht? Also, wo man sich das einfach aufteilt, nicht? Das ist natürlich auch keine super Lösung für die Ukraine, nicht? Aber ein weiter so zerstört das Land vollends. Die Soldaten, die jetzt dort kämpfen, das sind halt in einer Abnutzungsschlacht. Das ist ähnlich sinnlos wie 1916 bei Verdun, wenn Sie mich fragen. Das ist einfach gut gemeint, aber letztlich bringt das militärisch nichts, ne? Also,
Wenn Sie jetzt die Ukraine so ein bisschen betrachten, was Sie hören auch, Sie waren ja in anderen Kriegen, wenn ich richtig informiert bin. Ich glaube, Sie waren in Afghanistan, Irak. Stimmt das richtig, oder? Da waren Sie. Wie ist so diese Ukraine? Wie würden Sie den Status, den Zustand dieses Landes beschreiben? Wie dramatisch steht es auch um dieses Land? Wie schätzen Sie das ein?
ja, es ist eine dramatische Situation einfach. Und man muss eben auch sehen, dass die Ukrainer nicht die Kraft haben, auch personell nicht das zu drehen, einfach gegenüber dem militärisch zu drehen, gegenüber Russland, was ja ganz andere Ressourcen hat und die auch herbeiführen kann, sofort geografisch. Die Kräfte sind halt sofort hinter der Front verfügbar und für die Ukraine muss das ja alles verbracht werden, nicht? Und dann muss man auch sagen, haben sich fast 700.000 wehrfähige Ukrainer abgesetzt in die Europäische Union. Davon leben über 200.000 in Deutschland. Ich will das nicht kritisieren, ich kann das menschlich verstehen, nicht? Aber dann zu fordern, NATO-Bodentruppen, europäische Truppen da rein, um das Land zu befreien, was so und so nicht geht, was die militärischen Kräfteverhältnisse gar nicht hergibt, das ist eben auch eine ziemlich schräge Situation. Also zusammengefasst unter dem Strich können wir das die militärische Lage nicht drehen. Das ist übrigens seit Monaten so. Und das muss man einfach mal anerkennen. Trotz unserer eminenten Hilfe, nicht? Deutschland ist wirklich der zweitstärkste und militärische Unterstützer der Ukraine. Wir müssen uns da nicht verstecken, nicht? Und diese großspurigen Ankündigungen immer aus Paris, ja, das hilft vielleicht ein bisschen politisch, aber ich sag mal, on the ground verändert das nicht die schlechte militärische Gesamtlage der Ukraine.
Man hat beim Friedensgipfel auf dem Bürgerstock gesehen, dass Selenskyj immer noch, also der tut natürlich verständlicherweise wohl alles, um sein Land irgendwie zu retten, um den Westen zu motivieren, da mehr zu investieren. Glauben Sie, überspitzt formuliert, Selenskyj will so weit provozieren, die Russen auch, bis die NATO voll in diesen Konflikt involviert wird und die großen Kräfte tatsächlich aufeinandertreffen. Glauben Sie, Selenskyj spielt ein bisschen an dieser Zündschnur des Dritten Weltkrieges?
Ja, das ist richtig, aber er ist natürlich an der Leine letztlich des Westens und er ist vom Westen natürlich auch hochgradig abhängig und seine politische Rolle ist von dem Tag auch beendet, glaube ich, wo es in Friedensverhandlungen geht oder in eine mögliche Nachkriegsordnung. Er spielt jetzt diese politische Rolle. Ja, ich meine, klar, er kämpft für sein Land und tut auch das Beste, was man machen kann. Das muss man einerseits honorieren, aber andererseits bringt das keine Lösung. Das ist halt der Punkt, nicht? Und wir müssen schauen, wie wir jetzt in Verhandlungen kommen unter Einbeziehung Russlands. Und wir haben zum Beispiel diesen chinesisch-brasilianischen Friedensvorschlag vom 23. Mai. Der ist in Europa kaum bekannt. Der wird auch hier gar nicht medial so gefüttert, aber die sagen, dass es gut wäre, wenn wir basierend auf den Minsk-Vereinbarungen und den Istanbul-Gesprächen im Frühjahr 2022, wenn man darauf aufbauend in eine Friedenskonferenz geht. Ich halte das für viel, viel realistischer, als alles andere, was jetzt im Gespräch wird. Und die Maximalforderungen, die von Selenskyj, die führen ja nicht, zum Frieden, sondern in den Dritten Weltkrieg. Also wir müssen einfach diesen Mix neu hinkriegen zwischen militärischer Stärke und Unterstützung, aber gleichzeitig verhandeln. Das ist mein Petitum einfach.
Die waren ja, glaube ich, bei Minsk 2, waren Sie, glaube ich, sogar dabei. Ist das richtig?
Nein, nein,
Waren
nein.
Sie nicht dabei?
Ich war, wie Sie richtig sagten, bis 2013 im Kanzleramt, aber es war ja damals, passierte ja die Krim-Annexion und die Kanzlerin hat ja dann, die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel hat ja dann richtigerweise versucht, diese dramatische Zuspitzung der Lage politisch zu lösen. Und sie war ja die einzige Gesprächspartnerin der Russen in dieser Zeit und die auch Putin ernst genommen hat. Und sie hat ja versucht, in diesen Minsk-Vereinbarungen einigermaßen diesen Konflikt einzufangen. Das ist am Ende nicht geglückt, aber die Fragen, die Themen, die sich bei Minsk stellten, die stellen sich auch heute. Also
Warum
Minsk,
wäre das gut?
nicht?
Warum wäre
Ja,
dieses Abkommen
ich
dafür
denke,
gut?
weil man eben schon Zwischenergebnisse damals hatte, daraus ist nichts geworden, auch weil die Ukrainer nicht wollten, der Westen war nicht interessiert, man war sehr letztlich auf militärische Unterstützung der Ukraine fixiert. Also die Russen wollten am Ende auch nicht. Aber die Themen, die Punkte, die Minsk letztlich hatte, die sind weiterhin einfach aktuell. Es geht um den Donbass, es geht um die russischen Minderheiten im Donbass, es geht um Regelungen mit der Krim. Das sind alles Themen, die bleiben ja, nicht? Und man war bei den Istanbul-Gesprächen im Frühjahr 22 auch schon relativ weit, nicht? Die damals auch von der Türkei sehr stark unterstützt wurden. Und ich wünschte mir, dass man einfach darauf aufbaut jetzt, nicht? Und dass man nicht sagt, das ist alles von gestern und vergessen und die Russen müssen sich abziehen und dann haben wir Frieden. Das sind ja einfach utopische, total realitätsfremde Statements, die von hochrangigen deutschen Politikern gemacht werden. Das regt mich teilweise sehr auf, weil es so weit weg ist von der militärischen Lage.
Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Man sieht oder man hat diese Aussage von Biden, dass NATO-Waffen oder US-Waffen auf russisches Territorium, wenn auch im Grenzgebiet, eingesetzt werden dürfen. Truppenverschiebungen nach Europa, davon ist die Rede. Man spricht von einem Hauptquartier nahe der NATO in Deutschland. Man hat Landkorridore. Also es ist eigentlich alles bereit für eine direkte Konfrontation. Sehen Sie, in der westlichen Strategie oder wie analysieren Sie diese westliche militärische Strategie? Nimmt die Bereitschaft zu, diesen Krieg, diesen Konflikt in einen dritten Weltkrieg zu eskalieren?
Naja, es gibt Anzeichen dafür, dass die Bereitschaft dazu besteht, nicht? Aber ich muss Ihnen sagen, Gott sei Dank haben wir Nuklearwaffen. Und ehrlich gesagt, dieses Waffensystem verdient den Friedensnobelpreis. Und ich sage Ihnen, das macht vernünftig. Denn das, wir haben ja eine Rhetorik, wir wollen Russland besiegen, militärisch und so weiter und so fort. Russland ist die stärkste Nuklearmacht der Welt. Du kannst sie militärisch nicht besiegen. Selbst wenn wir Grund dazu hätten, wir könnten es nicht. Und das Hereinziehen der NATO in einen dritten Weltkrieg wäre ja fürchterlich für Europa. Ich meine, hier bliebe kein Stein auf dem anderen. Nicht? Gleichzeitig ist es auch kein Rezept für die Zukunft, sag ich mal, hier Angst zu haben vor Russland, sondern wir müssen schon ran, unsere Verteidigungsfähigkeit massiv zu verstärken in Europa. Schweden und Finnland sind ja nicht umsonst in die NATO rein. Und wir müssen schon sehen, wie wir die vorne Verteidigung neu organisieren. Und dann ist natürlich klar, dass man auch übt und dieses Verlegen von Truppen in den Osten, an die Ostgrenze unserer Bündnispartner. Aber das sind eigentlich Übungen und Gedankenspiele, die wir schon immer hatten und die wir auch haben müssen als NATO. Die haben jetzt natürlich in dieser stark zugespitzten Situation eine andere politische Bedeutung, aber es sind eigentlich Routinemaßnahmen, und Übungen, über die wir nachdenken müssen. Also, dass man jetzt einfach sagt, das ist ein Zeichen dafür, wir hatten jetzt eine große NATO-Übung, wo man das trainiert hat, das ist ein Zeichen dafür, dass man bereit ist, in den Krieg zu gehen, das sehe ich nicht, Gott sei Dank, weil die Amerikaner es nicht wollen, weil die Chinesen es nicht wollen und weil Russland selber auch keinen dritten Weltkrieg will. Man muss, auch sehen, dass es keine glaubwürdige Nachweise darüber gibt, dass Putin mehr will, als dieses Problem der Schwarzmeerregion der Ukraine zu regeln. Das ist ja ein altes Thema, nicht? Das ist schon 20 Jahre alt. Das war beim NATO-Gipfel in Bukarest 2008, an dem ich auch teilgenommen habe, damals schon Thema, nicht? Auch die NATO-Mitgliedschaft, nicht? Das ist das Thema von Russland. Und dass man jetzt einfach sagt, nein, das ist nur der Anfang, danach kommen die baltischen Staaten und Polen dran. Das ist so eine Art Domino-Theorie, da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist auch, hat viel von einer self-fulfilling prophecy. Und wir haben das zum Beispiel beim Vietnamkrieg auch gesehen. Das kann fatal sein. Damals hat man auch gesagt, im Sinne der Domino-Theorie, wenn wir Vietnam fallen lassen, geht der ganz Südostasien, wird dann kommunistisch. Und deswegen haben wir da einen brutalen Krieg geführt, der Westen, die Amerikaner. Nicht? Also ich denke, so eine Logik, die sehe ich im Moment nicht, aber wir müssen aufpassen, wenn wir so weitermachen. Das ist ja eine Wechselwirkung auch. Dann kriegen wir die Russen irgendwann auch dahin, wo wir sie nolens volens dann auch haben wollen. Da muss man wirklich aufpassen.
Ja, man sieht ja diese Wechselwirkung beispielsweise auch im Sinne von, wenn der Westen da Truppen Richtung Europa verlagert, dann verlagern oder dann schicken die Russen ein U-Boot Richtung Kuba, das zufälligerweise eine Nuklearwaffe darauf hat. Sehen Sie da quasi schon ein Revival der Kuba-Krise von 1962?
Naja, das ist genau der Punkt. Sie machen ein Seemanöver jetzt in der Karibik, nicht? Es gab den Hafenbesuch in Havanna. Das hat natürlich eine dramatische politische Wirkung auf die Vereinigten Staaten. Aber es zeigt auch, insofern bin ich fast dankbar, dass die Russen das machen. Denn es zeigt das Problem auf, was die Russen mit der Krim und der Schwarzmeerregion haben. Dass sie nämlich die dominierende Macht in dieser Region bleiben wollen, aus ihrer machtpolitischen Logik heraus. Und Brzezinski damals, der Präsidentenberater unter Kartal, hat das dort deutlich gesagt, dass diese Region von massivem russischen Interesse ist. Und wenn die fällt, wenn da der Zugriff der Russen nicht mehr da ist, was die Schwarzmeerregion anbelangt, dann sind sie auch keine Weltmacht mehr. Und das stimmt. Und das bezieht sich auf die Amerikaner auch. Sie können nicht zulassen, dass in der Karibik eine fremde Macht Fuß fasst militärisch. Deswegen die Kuba-Krise ist ein gutes Beispiel, 62. Und darum geht es auch um die Schwarzmeerregion und die Krim. Es geht nicht um den Anfang einer imperialistischen Politik gegenüber dem Westen, sondern es geht einfach um die strategische Kontrolle Russlands bezogen auf diese Region. Genauso legitim damals war es, dass Kennedy dass sich da voll verweigert hat und bereit gewesen wäre, in einen Nuklearkrieg reinzugehen, wenn die Russen Fuß gefasst hätten auf Kuba. Und das gleiche Thema haben wir mit dem südchinesischen Meer und Taiwan. Die Chinesen werden beinhart bleiben, was Taiwan und südchinesisches Meer anbelangt. Und wenn wir einen dritten Weltkrieg wollen, dann müssen wir nur Taiwan unabhängig erklären, dann kriegen wir ihn auch. Und das ist unverantwortlich. Gott sei Dank wissen das die Amerikaner, die Chinesen, die Russen. Wir haben halt europäischerseits, vor allen Dingen in Deutschland, komplett verlernt, in diesen strategischen Kategorien zu denken. Das kann man wirklich vergessen, auch in meinem Land. Wir argumentieren mit Menschenrechten, Bürgerrechten, Freiheitsrechten, Demokratie, Defiziten, mit Rechtsstaatlichkeit. Das hat alles seinen Wert. Aber hier geht es um strategische Facts and Figures. Und die Russen werden bezogen auf Donbass und Krim beinhart bleiben, so wie die Amerikaner bezogen auf die Karibik, so wie die Chinesen bezogen auf südchinesische Meer. Und sie werden dort nicht rausgehen. Sie können es nicht. Das muss man einfach kapieren. Die können nicht rausgehen aus dieser Region, wie wir aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Libyen, aus Syrien. Die haben da überhaupt keinen Spielraum. Sie stehen da ein Stück weit strategisch mit dem Rücken an der Wand. Das ist genau der Punkt und das muss man stärker realisieren einfach und berücksichtigen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir Georgien, Moldawien, wenn wir in Georgien gibt es ja auch die berechtigten Wünsche der Westorientierung, es gibt schon Demonstrationen. Ja, wenn wir jetzt den nächsten Krieg mit Russland wollen, dann müssen wir da einen zweiten Maidan-Prozess initiieren, dann werden wir richtig Stress kriegen mit den Russen, dann müssen wir Waffen dorthin liefern, dann müssen wir das Land aufrüsten, dann haben wir den nächsten Krieg. Wir hatten ihn ja schon in Georgien. Wir müssen also im Umgang der großen Mächte einfach vorsichtiger sein und auch diese strategischen Facts and Figures berücksichtigen. Das ist wichtig. Gerade in einer multipolarer werdenden Welt ist das wichtiger.
Wie groß ist die Gefahr, dass sich dieser Konflikt verselbstständigt zu einer Art Urkatastrophe des 21. Jahrhunderts?
Ja, diese Urkatastrophe, die Gefahr ist schon da. Nicht? Wir haben ja hier, ähnlich wie 1914, auch einen Umgang mit Krieg, wo ich mir sage, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Unsere Intellektuellen, maßgebende Politiker, die tonangebenden Medien und auch die Presse sind ja sehr, sehr stark auf diesem eher bellizistischen Kurs. Aber die meisten Menschen im Gegensatz zu 1914, ich glaube, wenn wir den Umfragen glauben, wollen das nicht. Es ist ja auch das Problem, dass wir bezogen auf den Ukraine-Krieg auch irgendwo ein Gefälle haben zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Das muss man eben auch sehen. Das ist auch bei Selenskyj übrigens auch so. Also wenn ich den Umfragen trauen kann, ist seine Zustimmung zu seiner Politik auch in der Ukraine nicht sehr ausgeprägt. Ihm geht es genauso.
Trauen Sie den Regierungen des Westens, Deutschland, Frankreich, USA, trauen Sie es diesen Regierungen zu, dass sie mittelfristig, kurzfristig, vielleicht auch langfristig von ihren Schlachtrössern heruntersteigen und sich quasi einen Ruck geben in Richtung politischer Lösung, Verhandlungslösung und nicht militärischer Lösung?
Ja, ich hoffe, dass das passiert. Aber da sind natürlich die großen Mächte vor allen Dingen gefragt. China hat den meisten Einfluss auf Russland. Das ist einfach so, machtpolitisch gesehen. Und die USA haben den meisten Einfluss auf die Europäer. Also die werden auch nie zulassen, dass irgendein machtpolitisch unbedeutendes europäisches Land dann den Dritten Weltkrieg losreitet, selbst wenn die das gerne wollen. Nicht? Und wir haben ja auch innerhalb Europas die Debatte zwischen europäischen Mitgliedstaaten, die also diese Gangart eben nicht wollen oder anders mit Russland umgehen wollen. Und das Das muss ich sagen, aus meiner Kenntnis des politischen Systems und der erlebten politischen Praxis, in der ich jahrelang unterwegs war als Militär, lässt mich doch hoffen, dass man da rauskommt einfach. Aber es wünschte mir mehr Verständnis da auch von deutschen Politikern und dass man auch mehr an dieses Thema herangeht, an Verhandlungen und an Friedenskonferenzen, dass man das einfach unterstützt und nicht weiter diesen doch krassen bellizistischen Kurs fährt, der einerseits verständlich ist. Ja, wir müssen ihnen auch Waffen geben, den Ukrainern, aber es löst ja das Problem nicht. Das ist eben der Punkt.
Wäre gerade meine nächste Frage gewesen, kann der Westen überhaupt nochmals aus diesem Schlamassel rauskommen oder hat man schon viel zu viel darin investiert? Steckt man schon zu tief in diesem Sumpf, dass man nicht mehr rauskommt? Wie sehen Sie das?
Ach, ich glaube schon, wenn man will, kommt man da raus. Wenn wir das nicht hinkriegen mit Blick auf die amerikanischen Wahlen und das einfach laufen lassen bis zum November, sehe ich halt die Gefahr, dass China mit den BRICS-Staaten eventuell da doch eine diplomatische Lösung hinkriegt. Sie haben ja auch zwischen Saudi-Arabien und Iran das hinbekommen. Und ich wünschte mir halt mehr, wenn die Amerikaner eben Teil dieser Initiative sind, dass man eine amerikanisch-chinesische Initiative startet zur Lösung dieses Themas einfach, nicht? Und das sehe ich halt dieses Jahr nicht vor der Wahl. Das könnte dazu führen, dass die Chinesen das übernehmen und wenn die das hinkriegen, naja, dann ist China nicht mehr nur eine eurasische Macht, sondern dann von dem Tag an bestimmen sie auch mit, was sicherheitspolitisch in Europa läuft. Also insofern wäre es gut, sind wir gut beraten, auch als Europäer, da einfach initiativer zu werden und nicht diesen krassen Kriegskurs und diese vollkommene Fokussierung auf Waffen und Waffenlieferungen alleine weiterfahren.
Putin hat sich wiederholt verhandlungsbereit gegeben. Ja, gerade am 14. Juni, wenn ich richtig informiert bin, hat er einen neuen sozusagen Friedensplan vorgelegt. Warum glauben Sie, dass es der russische Präsident ernst meint und dass man da quasi nicht lachend in die Kreissäge völlig naiv reinrennt und dann ja, quasi vor verschlossenen Türen trotzdem steht?
Naja, man muss aufpassen bei diesen sogenannten Friedensinitiativen von Putin. Es läuft für ihn ja militärisch ganz gut. Er kann sich ja eigentlich da politisch zurücklehnen. Der setzt auf das Zeitfenster, was er hat, bis zum 5. November und schafft halt die militärischen Facts and Figures. Er hat übrigens ja auch, das darf man auch nicht verkennen, auf diesem Petersburger Wirtschaftsforum in St. Petersburg eine breite Unterstützung außerhalb, sag ich mal, Europas, nicht? Also da waren immerhin, jetzt, Sie haben ja die Friedenskonferenz in Luzern erwähnt, ja, da waren fast 140 Staaten der Welt versammelt, nicht? Ja, da geht es um Welthandel und ich sehe auch nicht, dass die ökonomische Situation der Russen sich so dramatisch durch unsere Sanktionspolitik verschlechtert hat. Eigentlich ist es ja so, dass vor allen Dingen in Deutschland sich die wirtschaftliche Situation verschlechtert hat, als Folge des Ukraine-Krieges und vielerlei anderer Faktoren. Also Russland ist Kriegspartei, die haben natürlich ihre Ziele, die wollen sie natürlich durchsetzen. Die Ukraine hat die eben auch und da müssen halt die beiden Großen ran, China und USA. Ich sehe halt keine andere Möglichkeit, da rauszukommen, nicht? Dass man jetzt auf einer russischen Initiative so einfach abfährt. Das fände ich auch nicht richtig, aber dass man die chinesisch-brasilianische Friedensinitiative zum Beispiel von Ende Mai überhaupt nicht auch medial abbildet, diskutiert überhaupt, das ist sicherlich auch ein Fehler.
Wie würden Sie mit so einem Mann, mit so einem, der ist Kriegspartei, Position der Stärke, militärisch, wirtschaftlich, wie würden Sie mit so einem Mann jetzt verhandeln? Wie würden Sie mit Putin reden?
Naja, wie ich gesagt habe, wir müssen schauen, dass wir ein Format finden, wo auch China, was eine große Druckmöglichkeit auf Russland eben hat. Sie sind ja in einer Junior-Partnerrolle da drin, in der sie Russen sich auch gar nicht wohlfühlen. Aber wir haben auch viel dazu beigetragen, die russisch-chinesische Allianz richtig zu stärken und zu festigen durch die Politik der letzten Monate und Jahre. Also ohne die Amerikaner wird das sicherlich auch nicht gehen als westliche Führungsmacht. Und Russland selber muss man eben auch kritisch sehen. Sie haben eben auch ihre klaren nationalen Interessen und ziehen das brutal durch. Und die Russen müssen schon, den Russen muss man schon zeigen, hier und nicht weiter, nicht? Und dass man, wir haben ja unsere Verteidigungsetats jetzt hochgefahren, wir brauchen aber viel, viel mehr, um unsere militärische Fähigkeit hochzufahren im Westen. Und das ist ein Prozess der nächsten Jahre, nicht? Und vor allen Dingen der Zustand der deutschen Bundeswehr ist dramatisch schlecht. Das wissen die Russen natürlich alles, nicht? Also man braucht eine starke Position, um mit so Leuten wie Russland zu verhandeln. Man braucht dazu die USA und China, aber das ist nicht aussichtslos, nicht? Weil dieser Krieg führt ja zu nichts. Also der hat eine hohe eskalatorische Wirkung. Er bringt Europa nichts. Es ist ein Schlachtfeld in Europa. Wir müssen da einfach raus, weil es militärisch keine Lösung gibt.
Sie haben in Ihrer Beratungsära von der Kanzlerin Merkel haben Sie quasi ein stabiles Ost-West-Verhältnis erlebt. Wie soll die Sicherheitsarchitektur zwischen Europa und Russland, zwischen Ost und West in Zukunft idealerweise aussehen? Was wäre wünschenswert und was wäre auch nachhaltig realisierbar?
Naja, man muss eben sehen, dass Russland nicht von der Bildfläche verschwindet nach diesem Krieg, nicht? Dass man Russland nicht, wie manche sagen, militärisch schlagen kann. Und es ist auch strategisch nicht wünschenswert, weil die Russische Föderation ja auch, ich sage mal, im Osten Eurasiens, vor allen Dingen in Zentralasien, eine gewisse Ordnung schafft, nicht? Wir haben es ja mit über 120 verschiedenen ethnischen Gruppen, Völkerrechtssubjekten zu tun, die diese Russische Föderation zusammenhält. Das hat Henry Kissinger übrigens kurz vor seinem Tode nochmal betont, nicht? Dass man das gar nicht wünschen kann, dass die Russische Föderation uns um die Ohren fliegt, weil wir gar nicht die Fähigkeiten haben, der Ordnungsstiftung in diesem Raum, nicht? Das würde die Chinesen wahrscheinlich unmittelbar einladen und das ist aus der westlichen Perspektive überhaupt nicht möglich. Also Russland bleibt ein Faktor. Es bleibt ein problematischer Nachbar, das ist auch klar. Wir müssen zeigen, auch Putin hier und nicht weiter. Also wir müssen unsere militärischen Fähigkeiten hochfahren, aber wir können jetzt auch keine Neuauflage des Kalten Krieges alter Art gebrauchen. Das bringt ja auch nichts. Wir haben hätten dann eine Frontlinie von Finnland bis zum Schwarzen Meer mit vierfacher Länge dessen, was wir im Kalten Krieg hatten. Wir müssten da viel mehr reinpumpen an Truppen und an Geld und so weiter. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist. Also wir müssen eine wie immer geachtete neue Ordnung schaffen in Eurasien. Das stimmt. Ja, das ist absolut, das ist die Aufgabe. Wie die am Ende aussieht, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Aber wir müssen daran, an diese Arbeit. Und das geht nicht gegen Russland, das geht nur mit Russland, auch wenn das im Moment schwerfällt aufgrund dieses Krieges in der Ukraine.
Sie haben sich, und das habe ich mir sagen lassen, intensiv mit Clausewitz beschäftigt, mit den Theorien dieses preußischen Generales Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie gelten sozusagen als der Clausewitz-Versteher Deutschlands, des deutschsprachigen Raumes. Er hat diese Theorie des Krieges hat er formuliert. Was kann man vielleicht für die gegenwärtige Situation, geopolitisch gesprochen oder gesehen. Was kann man da von Clausewitz, von seiner Lehre, von seinem Denken, was kann man da lernen, was kann man da mitnehmen?
Ah, da kann man sehr viel lernen. Ich habe ja deswegen auch in meinem Buch, was jetzt neu rausgekommen ist, bin ich ja auch auf Clausewitz eingegangen, in so in groben Zügen. Na, ich wissen Sie, was mir fehlt zum Beispiel, wir liefern Waffen ohne realistische politische Ziele, ohne ein strategisches Konzept, wie wir diese Ziele erreichen. Wir variieren bei unseren Zielen. Nicht? Es geht einerseits darum, die Ukraine zu unterstützen. Andererseits sollen Krim und Donbass zurückerobert werden. Manche wollen Russland vernichtend schlagen. Also es ist alles komplett gegen das, was Clausewitz immer gesagt hat. Man muss eine Klarheit der politischen Zielsetzung. Die müssen realistisch sein. Dass man im Krieg auch den Frieden danach mitdenkt, zum Beispiel. Nicht? Dass Krieg immer Teil des politischen Verkehrs ist, dass aber der Primat der Politik da sein muss. Der fehlt komplett. Wir reden monatelang über Waffensysteme. Also ich finde das als Militär bizarr, nicht? Und dann äußern sich Leute darüber, die überhaupt keine Ahnung von der Materie haben, nicht? Das ist das Allerschlimmste, nicht? Die glauben, dass man mit immer mehr Waffen dann letztlich den Krieg gewinnt. Das ist alles komplett gegen diesen Ansatz von Clausewitz, den er vor 200 Jahren schon formuliert hat, nicht? Und er ist deswegen ja auch weltweit geachtet. Es gibt keine Generalstabsakademie in keinem Land, wo Clausewitz nicht Thema ist, bis zum heutigen Tag, aus guten Gründen. Was wir hier machen, ist teilweise auch so, dass wir einen militärischen Aktionismus hier fahren, ohne diese erreichbaren politischen Ziele einfach. Nicht? Die sind utopisch, wenn sie genannt werden, die sind nicht realistisch. Und ja, ich glaube, der Clausewitz würde sich ziemlich darüber aufregen und ich als ein Fan von ihm natürlich auch ein
Wer
Stück weit.
müsste oder wer könnte diese Ziele formulieren, die dann entsprechend umgesetzt werden sollen, müssen,
Ach.
können?
Ja, ach, wissen Sie, das können im Ukraine-Krieg eben nicht die Europäer. Wir sind ja Habenichts. Wir spielen ja da im Grunde genommen, sind wir mehr Objekt des Handels als Akteur. Also es ist egal, ob die EU-Kommissionspräsidentin da auftaucht in der Splitterschutzweste in der Ukraine oder unsere Außenministerin, die immer noch von der feministischen Außenpolitik träumt und andere. Das spielt überhaupt keine Rolle, nicht? Das sind die großen Mächte, die entscheiden über die Zukunft. Und was ich so ein Stück weit schade finde, wenn das Ende vom Lied des Ukraine-Krieges ein Big Deal ist zwischen Donald Trump und seinem Zitatfreund Wladimir Putin, wo die einfach telefonieren und teilen sich dann die Beute auf, also nach dem Motto, der Westen kommt zu uns, den Osten kannst du behalten oder wie auch immer, das ist doch erbärmlich. Ne? Das ist für mich, wenn das am Ende dabei rauskommt, wenn das unsere letzte Hoffnung auch ist, nicht, dann ist das ein Versagen der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich muss sagen, das ist wirklich dramatisch schlecht. Aber ich vermute, es wird darauf hinauslaufen, weil die Machtverhältnisse eben so sind, wie sie sind. Vernünftiger wäre tatsächlich, dass sich die USA und China letztlich, dass die im Grunde genommen das Format abgeben, für künftige Verhandlungen mit Russland. Nicht? Mit den Ukrainern natürlich auch. Das geht nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg und unter Beteiligung der Europäischen Union. Vielleicht wäre es auch realistischer, dass China quasi den globalen Süden um sich herum sammelt. Es gibt ja Länder, also Brasilien, Indien und so weiter, die auch in Friedensinitiativen in der Vergangenheit sehr stark waren, die diesen Krieg auch beenden wollen. Nicht? Und dass die Amerikaner das entsprechend mit ihren Verbündnissen machen, dass man sich an einen Tisch setzt und das Ding beendet. Nicht? Das ist meine Hoffnung. Nicht? Das wäre auch vernünftig. Das wäre auch lagegerecht. Alles andere ist einfach sehr unvernünftig und hat eine sehr hohe eskalatorische Wirkung. Und die Menschen haben ja auch Angst deswegen, nicht? Auch in Deutschland. Nicht? Und wir haben ja diese Diskussion über Kriegstüchtigkeit hier gehabt, nicht? Und wenn ich überlege, auch das Verteidigungsministerium, diese Wehrpflichtinitiative, wie dann monatelang darüber gesprochen wird und gearbeitet wird und am Ende kommt so eine kleine Maus dabei raus, es geht nur um die Erfassung von Wehrpflichten, da muss ich mir auch sagen, da sind wir auch noch weit weg von dieser sogenannten Kriegstüchtigkeit. Das hat Clausewitz auch immer gesagt, man braucht eine kriegstüchtige Armee, sonst kann man sich diese Armee auch sparen. Aber unsere Armee, also in Deutschland, und es ist nicht nur in Deutschland so, ist eben nicht kriegstüchtig, meilenweit davon entfernt. Wir brauchen Jahre, um das wiederherzustellen.
Was haben Sie in den letzten 2,5 Jahren seit Beginn oder Ausbruchs oder Eskalation dieses Krieges um die Ukraine, was haben Sie in diesen 2,5 Jahren über Krieg und Frieden gelernt?
Naja, was habe ich gelernt? Das ist jetzt aber eine Frage, da muss ich wirklich drüber nachdenken. Ich glaube, dass wir lernen müssen, mit Krieg anders umzugehen, als wir es tun. Ich denke, dieser Überfall der Russen auf die Ukraine war ja wie eine Schockwirkung auch auf unsere Politiker. Und wir haben ja in der Ampelregierung, vor allen Dingen bei den Grünen, aber nicht nur dort, wir haben ja dort Politiker, die mit dem Phänomen des Krieges nie was zu tun hatten. Im Gegenteil, nicht, die in der Vergangenheit sehr pazifistisch unterwegs waren, die den Wehrdienst verweigert haben und so weiter und so fort. Und das führte doch zu einer Übersprungreaktion in das andere Extrem. Ich habe das in meinem Buch übrigens auch beschrieben, dass die Deutschen zum Extremismus aus guter Absicht, dass die Gefahr laufen, extremistisch zu agieren. Das ist mir beim Thema Krieg auch klar geworden. Das war so eine Übersprungreaktion, wo man einfach aus der kompletten Gewaltlosigkeit dieser Philosophie, die man jahrzehntelang gepredigt hat, in diesen anderen Modus umschlug einfach und voll auf Kriegsrhetorik und Zustimmung und bellizistischer Positionierung drängte. Und ich glaube, das ist ein Fehler einfach. Wir brauchen da wieder das richtige Maß einfach, nicht? Aber Viele Menschen, also in den westlichen Industrieländern, auch natürlich in Deutschland, sind ja nie mit diesem Phänomen der Gewalt auch konfrontiert worden, wie wir sie ja auch innenpolitisch haben. Das ist ja auch ein Novum in unseren Gesellschaften, nicht? Diese Attacken und diese Akteure, die da mit als Messerstecher unterwegs sind und was weiß ich, diese vor kurzem diese Ermordung letztlich oder Totschlag eines deutschen Polizisten und so weiter. Das sind ja ganz neue Phänomene. Und darauf darf man nicht hysterisch reagieren. Das ist einfach mein Petitum, sondern vernünftig, ausgewogen, lagegerecht. Aber man muss was tun. Also nicht nur deklaratorisch da unterwegs sein, sondern man muss wirklich was verändern.
Letzte Frage: Was wäre Ihr Nummer 1 Ratschlag, den Sie diesen Politikern geben würden, die eben genau mit einer ungekannten Kriegsrhetorik unterwegs sind? Wie würden Sie diese Politiker vielleicht sensibilisieren, um nicht ständig derart rhetorisch zu überborden und die Lage anzuheizen?
Ja, ich würde Ihnen raten, dass wir alles tun müssen, um unsere Armee wieder einsatzfähig zu machen, dass wir da den Fokus drauf setzen, auf eine vernünftige Art einsatzfähig zu machen, dass wir auch im Rahmen der NATO Stärke zeigen, nicht? Auch in diesem Weltkonzert der Mächte, dass wir unsere Verpflichtungen im NATO-Bündnis tun, dass wir uns aber fokussieren, letztlich auf die Landes- und Bündnisverteidigung einerseits, dass wir unsere Bundeswehr wieder attraktiv machen, denn seit Jahren fehlen dort Soldaten, nicht? Und zwar, ich finde diesen Druck über eine Wehrpflicht halt ein Fehler. Es muss eigentlich eine Freiwilligkeit her. Also mein Jüngster ist nach dem Abitur zu den Gebirgsjägern gegangen für 2 Jahre als Reserveoffizier. Er war der Einzige aus der Oberstufe seines Gymnasiums. Und normal war dort chillen in Australien, Work and Travel in Neuseeland. Und das ist diese mentale Umorientierung. Es muss normal sein, dass man zu den Streitkräften geht, nicht? Und es muss anormal sein, vielleicht sogar asozial sein, einfach zu chillen irgendwo, nicht? Und da müssen wir ran an diese Aufgabe. Und das bedeutet aber auch, dass wir unseren Verteidigungsauftrag sehr stark definieren nach dem Grundgesetz. Wir haben Das Grundgesetz gibt vor, dass wir unsere Streitkräfte zur Verteidigung einsetzen, nicht? Und nicht weltweit in irgendwelchen Operationen. Da müssen wir auch ran. Also junge Leute gehen also wahrscheinlich nur mit Bedenken in eine Organisation, von der sie gar nicht wissen, ob nicht nächstes Jahr die Freiheit Deutschlands wieder an einem ganz anderen Ort verteidigt wird, als den, der heute gerade im Gespräch ist. Sie wissen, was ich meine. Und das ist auch sehr wichtig, ne, dass wir einfach unsere Menschen wieder selbstverständlich mit Militärmacht in Berührung bringen, nicht? Da haben wir wirklich gesündigt in den letzten Jahrzehnten. Das ist auch, das kann man an einer Partei nicht festmachen. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, dass wir das ändern, parallel dazu. Und dass wir natürlich eine Außenpolitik treiben, die auf Interessenausgleich aus ist, weil wir können viele Probleme nicht militärisch lösen und letztlich auch den Ukraine-Krieg nicht, dass man das erkennt. Und das schließt sich ja nicht aus. Also es ist nicht, es ist auch so in Deutschland so verbreitet, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Entweder volles Rohr, waffenfrei oder eben Pazifismus. Nein, wir brauchen beides. Wir brauchen eine friedliche, auf Interessenausgleich ausgerichtete Außenpolitik, die ideologiefrei ist, auch Interessen sieht, die es gibt, wo man sie ausgleicht und keine Außenpolitik, die Konflikte noch anheizt und gleichzeitig militärische Stärke.
Letzte Frage. Ich habe kürzlich gelesen, dass in Deutschland so und so viele tausend Reservisten quasi wieder einsatzbereit gemacht werden sollen für die Bundeswehr. Was wäre, Ihr Jüngster hat gedient, haben Sie eben gesagt, wie würden Sie als Brigadegeneral AD, wie würden Sie darüber denken, wenn jetzt eines Tages in naher Zukunft oder weiterer entfernter Zukunft der Marschbefehl für Ihren Sohn kommt, was würde das quasi mit Ihnen machen?
Naja, der Marschbefehl, wenn es um die Verteidigung Deutschlands geht, um den Verfassungsauftrag unserer Streitkräfte, wenn es um die Landes- und Bündnisverteidigung im Rahmen der NATO geht, dann ist das in Ordnung. Aber alles, was darüber hinausgeht, das trägt kein Vater in Deutschland mit und keine Mutter in Deutschland. Ich sage Ihnen das. Und mit Recht. Und es muss klar gemacht werden, wofür wir unsere Bundeswehr brauchen. Und die davon reden, wir müssen den Krieg nach Russland reintragen. Mit weitreichenden Waffenministerien in Moskau zerstören. Wir müssen Taurus liefern, damit wir das möglich machen, nicht? Das ist brandgefährlich. Und diese Politiker handeln einfach unverantwortlich, nicht? Und das ist kontraproduktiv, auch für die Wehrwilligkeit in Deutschland. Das muss man einfach sehen. Diese Tausenden von Stellen bei der Bundeswehr sind ja aus irgendwelchen Gründen nicht besetzt, nicht? Und anscheinend ändert sich nicht. Bundeswehr ist ein starker, attraktiver Arbeitgeber, ohne Frage. Und trotzdem ist da die Bereitschaft nicht da, weil dieser Punkt nicht klar ist. Ich sage Ihnen das. Es muss einfach klar sein, dass wenn man zu den Streitkräften geht, dass es um die Realisierung des verfassungsgemäßen Auftrages im Grundgesetz geht und nicht mehr und nicht weniger.
Hoffen wir das Beste, dass es nicht so weit kommt. Herr Wardt, Herr
Ja.
Brigadegeneral AD, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie gesund und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Zeller. Vielen Dank.